So, gibt's Fragen zu Husserl?
Ich wollte zu Hilfe was fragen. Dieses Erklären und Verstehen. Setzt Verstehen schon mal ein Erklären voraus? Gehört das nicht zusammen? Kann man das polarisieren, wie das jetzt dargestellt wurde?
Also er meint, dass vor allem in methodischer Hinsicht, dass man in der Argumentation, je komplexer Sachverhalte sind, auch beides braucht und beides legitim ist, das sieht er auch. Also es geht nicht darum, Reinkulturen sozusagen, die nur so oder nur so funktionieren, zu fordern oder einem von beiden Modus sozusagen seine Berechtigung abzusprechen. Was ihm nur wichtig ist, ist die grundsätzliche Differenz schon die eingebaut ist schon in die Perspektive. Weswegen erklärungsorientierte theoretische Ansätze sozusagen strukturell vorbeireden an verstehensorientierten und umgekehrt. Das ist die Pointe seiner Überlegung. Dass man praktisch und vor allem jetzt, also auch, ich sag mal, wenn man Vernunft im Ganzen oder so lebensweltliche Situationen hat oder so, dass man da sicher gut daran tut, sogar gemischt zu operieren, ja, das würde er, glaube ich, überhaupt nicht abstreiten. Das will er gar nicht abstreiten. Er sieht allerdings ein gewisses Prä, er gibt dem Verstehen ein gewisses Prä, sofern es eben umfassender ist, dem Modus, dass wir leben, dem in einer Kultur leben und so weiter, umfassender Rechnung trägt. Die erklärenden Ansätze reduzieren auf Kausalität und sind insofern in bestimmter Weise leistungsfähiger, in bestimmter Weise aber auch enger von ihrem Zuschnitt. Das wäre so die Gewichtung.
Ich wüsste gerne, ob der Herr Husserl auf seine eigene Philosophie massiv zurückgeht mit seiner Krisenanalyse oder ob das etwas Neues ist.
Ich habe das ganz kurz angedeutet, das ist eine spannende Debatte. Also es ist, wenn man jetzt mal einfach Husserls Oeuvre anguckt, tatsächlich ein Stück weit neu, also ein Neuansatz, aber nicht neu in dem Sinne, dass man seinen Husserl gar nicht mehr wiedererkennt, sondern ein nochmal anfangen unter der Perspektive seiner bisherigen Überlegungen, dann aber eben mit Blick auf Wissenschaftsentwicklung und Geschichte. Und das ist eine Perspektivierung, die es in Husserls Oeuvre vorher so nicht gab. Er hat früher die frühen Texte Husserls sind viel stärker erkenntnistheoretisch angelegt. Da geht es tatsächlich darum, wie man diese Innen- und Außentrennung bezogen auf die Frage, was Erkenntnis ist, wie Erkenntnisvollzüge funktionieren, wie man die unterlaufen kann, durch ein differenzierteres Konzept von Erkennen in deskriptiver Hinsicht, aber auch durch ein Neugründen von Wissenschaft und auch von Philosophie als eine Phänomenologie, die Erfahrungsgehalte untersucht. Und zwar so, wie sie uns gegeben sind. Also nicht als etwas draußen in der Welt, aber auch nicht als irgendwie durch unseren Kopf hervorgebrachte, rein subjektive Erscheinungen oder dergleichen, sondern als Gegebenheiten, die sozusagen an der Grenze zwischen beidem eine Tragfähigkeit, eine Wirklichkeit haben. An diesem Problem arbeitet er sich ab mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Wie entsteht Welt als erfahrbare Welt? Also man kann Phänomenologie unterschiedlich rekonstruieren. Das wäre eigentlich ein Thema für eine ganz eigene Vorlesung. Ich würde sagen, es ist eine Erfahrungsphilosophie. Eine neu einsetzende Erfahrungsphilosophie, die nicht empiristisch sein will. Also quasi Aufnehmen von Daten und subjektive Verarbeiten von Daten setzt, die aber genauso wenig irgendeinen Außenweltobjektivismus huldigen will, sondern etwas Drittes anpeift. Von der These ausgehend, dass in Erfahrung, dass Erfahrung welthaltig ist und das, was an Welt in der Erfahrung drinsteckt, aus der Erfahrung methodisch herausgewonnen werden kann. Da gibt es auch methodische Vorschläge und verschiedene Phasen in der Husserlschen Konzeption, wie Phänomenologie funktionieren könnte. Ein Stichwort ist da Epoche, Urteilsenthaltung. Also wir können das Welthaltige in unserer Erfahrung identifizieren, wenn wir versuchen einzuklammern, was wir an Vorverständnis mitbringen. Und wenn wir das einklammern, dann stoßen wir sozusagen auf elementare Strukturen in der Erfahrung. Das lehnt sich etwas an den Kant, aber nicht nur. Und diese können wir beschreiben. Was jetzt neu ist an den späten Krisisüberlegungen, ist, dass er die Historizität dieser Strukturen entdeckt und thematisiert. Und das ist für die Phänomenologenszene auch sensationell gewesen und ist bis heute sensationell. Also wenn Sie gucken, was für Felder, die Phänomenologie ist ein sehr weit verzweigtes Unternehmen, was für Felder in der Phänomenologie wie heftig diskutiert und bearbeitet werden, dann ist dieser späte Husserl ein ganz eigener Kern für Diskussionen. Und ich habe das kurz angedeutet. Diese historisch-genealogische Wendung des Blicks auf das Gewordensein von Welt, nicht nur auf Welt, wie sie uns gegeben ist, sondern auf das Gewordensein im historischen Maßstab, das ist eben zunächst in Frankreich rezipiert worden. Und auch diese wissenschaftshistorische, dieser Appell, der darin steckt, Wissenschaftsgeschichte neu und anders zu betreiben als bisher, das hat hier in Deutschland unheimlich lange gedauert, bis dieser späte Husserl unter den Phänomenologen, die sich so nannten, irgendwie überhaupt nur wahrgenommen wurde. Die Phänomenologen hier in Deutschland noch in 50er, 60er Jahren bis in die 70er rein, die haben den frühen und mittleren Husserl, also den man seinerzeit auch lesen und diskutieren konnte, den haben die zur Hauptsache gemacht und die haben diesen späten Husserl ganz lang eigentlich irgendwie so als Spätgeschichte und irgendwie auch fragmentarisch geblieben und so weiter außen vor gehalten. Und dann hat sich über den Umweg der unheimlich spannenden, also finde ich jetzt auch, jetzt kommen werde ich mal so ein bisschen werten, unheimlich spannenden Dinge, die die französischen Philosophen gemacht haben, auf der Basis unter anderem der Husserlschen Inspiration. Das hat sich dann wieder nach Deutschland zurückbewegt in den 80er Jahren, sodass wir in Deutschland eigentlich inzwischen zwei Phänomenologien haben. Also die traditionell am frühen Husserl oder mittleren Husserl geschulte, in der Nachkriegszeit dann wieder mühsam sich so hochschwingende deutschsprachig, rein deutschsprachig sozialisierte Phänomenologie und die andere Phänomenologie, die beim späten Husserl eigentlich erst zündet und über Frankreich wieder hierher zurückgekommen ist. Also Sie sehen das bis in die Binnenstruktur der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische Forschung. Da gibt es auch zwei Lager. Da gibt es die Traditionalisten und da gibt es sozusagen die Frankophilen. Und das ist inzwischen ganz entspannt, wie die so miteinander zu tun haben, auch weil die Traditionalisten jetzt eigentlich auch diesen späten Husserl auch ganz relevant finden und auch nicht mehr so schrecklich viel Allergien haben, was verrückte französische Philosophen angeht. Aber bis vor einigen Jahren war das noch ausgesprochen gespannt, das Verhältnis. Wenn Sie da so die Landkarte angucken, also Darmstadt gilt als frankophil, spätestens seit ich hier bin jedenfalls. Und insofern sind wir da ein Stück weit auch mit rein verwickelt in diese phänomenologischen Diskussionen und diese Szene ein Stück weit. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie sich so lang der lange Schatten dieser Einbrüche in die europäische Philosophiegeschichte, in die deutschsprachige Philosophiegeschichte durch Kriege, durch den Faschismus, durch den Verlust der ganzen Rezeptions- und Diskussionsräume, wie die sich fortschreiben bis heute. Das war jetzt ein bisschen umschweifige Antwort. Aber.
Ich habe noch eine Zusatzfrage. Die Beurteilung, die der Husserl von der neuzeitlichen Philosophie bringt. Ist die nun ganz neu Husserlsch? Denn die kommt mir doch sehr bekannt vor, dieser Umbruch bei, mit Galilei und so. Oder ist nur, dass er das als diese Entwicklung zur Krise hin besonders herausarbeitet?
Also, dass die Neuzeit natürlich die Aufbruchsphase der Naturwissenschaften ist und der präzisen Wissenschaften, das ist kein Geheimnis, das ist kanonisch, so sieht man das schon lang. So haben die sich auch nicht zuletzt selbst verstanden. Völlig klar. Was schon genuin Husserl ist, ist die Betrachtungsweise, die Art, wie dieser Epochenbruch, sage ich mal, rekonstruiert wird. Ich habe das ja versucht deutlich zu machen, dieser starke Akzent auf die innere Geschichtlichkeit des methodischen Arsenals, das hier eine Rolle spielt. Und die Neuzuschnitte der Reichweiten dieser jeweiligen Disziplinen, jetzt aber auf der Ebene, wie sie arbeiten, nicht so sehr auf der Ebene, was sie alles an tollen Entdeckungen machen und dergleichen. Das ist genuin Husserl. Und da haben auch viele von Husserl gelernt. Also die ganze Wissenschaftsgeschichte, die in den 50er, 60er, 70er Jahren so viel diskutiert waren, wurde von Feierabend bis Foucault und so weiter. Das sind schon das Konzept der Formalisierung und so weiter. Das sind schon Erträge, die sehr stark von Husserl, auch begrifflich von Husserl zehren. Uns ist das inzwischen auch schon relativ geläufig. Ne? Also wenn Habermas beispielsweise, Kolonisierung der Lebenswelt, habe ich als Stichwort mal verwendet, auch überhaupt die kritische Theorie, aber Habermas natürlich insbesondere, das geht sehr stark auf Husserl zurück. Adorno hat Husserl-Bücher geschrieben und so. Also da ist die Verbindung sehr eng. Auch so Autoren wie Hans Blumenberg mit seinen, nochmal würde ich sagen, deutlich minutiöseren, sehr lesenswerten, empfehlenswerten Analysen auch zu dieser Zeit und zu den Abstraktions- und Verschiebungseffekten moderner Wissenschaftlichkeit im Gefolge der Mathematisierung. Das sind alles auf Husserl aufdockende, sehr interessante Folgeprojekte. Übrigens auch die Mathematikgeschichte selbst hat, bin ich jetzt etwas überfragt, wie weit das in der Mathematik selbst auch alles, was mit Husserl-Lektüre zu tun hat, oder teilweise doch Dinge auch parallel liefen. Jedenfalls die Mathematikgeschichte selbst hat auch ihre eigenen, also die Implikationen ihrer eigenen Brüche, Umbrüche, Erweiterungen in ihrer, ich sag mal, praktischen Axiomatik zur Kenntnis genommen und ausgearbeitet. Auch das in Frankreich ganz besonders. Das sind also auch Parallelüberlegungen, die in den einzelnen Disziplinen durchaus angekommen sind. Zur Rolle der Null gibt es einen Haufen Arbeiten. In den letzten 20 Jahren war das ein ganz interessantes Thema, wie die Null nach Europa kam. Das ist ja eine arabische Erfindung und Technik, die Arbeit mit der Null und wie das dann hier den formalen Wissenschaften, ich will jetzt nicht sagen, auf die Beine geholfen hat, aber jedenfalls ganz wichtige neue Impulse gegeben hat, Vorgeschichte des Computers und so weiter. Also da gibt's, das ist ein ganz spannendes Forschungsgebiet, wo im Moment immer noch auch wieder mit Husserlschen Zuschnitt des Blicks gearbeitet wird.
Hat der Husserl das in seiner Zeit selbst wahrgenommen, also einige Jahre, also wenn er das jetzt 36 geschrieben hat, einige Jahre davor, kam hier gerade die Grundlagenbeschreibung noch mal auf. Hat er das selbst schon reflektiert? Dort ist das ja so dargestellt, dass er den Buch hauptsächlich in der Dualität zwischen Wissenschaft und Lebenswelt verortet. Aber damals stand ja die Frage, ob die Logik sich selbst irgendwie durchsichtig ist, also war ja höchstmaßen zweifelhaft. Das wurde ja erst mit Turing und Gödel einigermaßen geklärt, aber das, also Turing und Gödel dürfte ja schon nicht mehr mitbekommen haben, aber Russell und Hilbert müsste er eigentlich dann mitbekommen haben.
Hat er mit Sicherheit, ich weiß jetzt nicht wie intensiv, das hat er mit Sicherheit zur Kenntnis genommen. Also Husserl hat habilitiert in dem Bereich, schon vor 1900, über die Zahl. Hat also durchweg sich mit, ja, wie soll man die nennen, metamathematischen Diskussionen befasst, hatte auch Schüler in der Mathematikphilosophie, Oskar Becker insbesondere. Also da war er auf jeden Fall nah dran. Ein kleiner Kulttext gehört auch zur Gruppe dieser Krisisschriften. Der heißt Der Ursprung der Geometrie. Also das ist, ich weiß gar nicht, der Titel stammt wahrscheinlich noch nicht mal von Husserl oder vielleicht stand so handschriftlich eben drüber. Das sind alles nicht publizierte Sachen. Also ein kleiner Text von 15 Seiten über den Ursprung der Geometrie. Das ist eine wunderbare kleine Arbeit, die nochmal sehr viel genauer dieses Thema der Entstehung von Mathematik oder diesem Typ von Abstraktion, der der Geometrie zugrunde liegt, im griechischen Kontext bearbeitet. Und das mit den Implikationen, den frühen Implikationen, aber auch den frühen Grenzen, die sich da ausmachen, das sind sehr, sehr schön aufarbeitet. Über diesen Text gibt es dann wiederum auch einen Haufen recht spät nochmal wieder entstandene, faszinierte weitere Texte, zum Beispiel Derrida hat ein kleines Buch regelrecht geschrieben über dieses kleine Fragment über den Ursprung der Geometrie. Also der Paradefall der Geometrie für die Frage nach dem europäischen Typ des Abstrahierens überhaupt, nach Wissenschaftsentstehung und natürlich im engeren Sinne auch für die Frage nach der Genealogie von Mathematik. Das ist mit Husserl auch entdeckt worden. Und da wird es wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch interessante Dinge geben. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen registrierte das vor 2 Jahren, 2,5 Jahren? In Darmstadt eine Tagung war Räume und Orte. Das war eine Tagung der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische Forschung. Da hatten wir als einen Plenarredner Manfred Sommer eingeladen. Ein Phänologe, der selten zu hören ist. Wir waren sehr dankbar, dass er gekommen ist und froh, dass er gekommen ist, er einen brillanten Vortrag gehalten hat über ja eigentlich die prähistorische Mathematik, also die Mathematik, die der Geometrie noch vorausliegt, all dem, was wir als Mathematik überliefert haben oder überliefert kennen, vorausliegt, der mit husserlschen Mitteln die ganz frühen Formen von Mathematisierung untersucht. Da muss irgendwie auch dem nächsten Buch erscheinen. Also der Vortrag war extrem eindrucksvoll hier in Darmstadt und sehr spannend. Insofern bin ich auch super neugierig auf dieses Buch. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber jedenfalls heißt der Autor Manfred Sommer. Da lohnt es sich drauf zu achten. Wer sich für solche Fragen interessiert, und das ist auch ein unglaublich kluger und gewitzt schreibender, gut lesbarer Autor. Also es ist bestimmt auch ein Vergnügen, das Buch nicht nur erhellend. Gibt es noch Fragen?
Mir fehlen irgendwie Beispiele mit der Lebenswelt, mit der Alltagswelt.
Ja, das ist eine gute Frage. In der Krisisschrift selbst ist das auch sehr beispielsarm dargelegt, sehr abstrakt bleibt das alles. Daraus kann man schon mal einen Schluss ganz sicher ziehen. Husserl hat mehr oder weniger darauf gesetzt, dass jeder weiß, was gemeint ist. Und das passt ja auch ein bisschen, ich hatte beim letzten Mal Jaspers erwähnt, aber natürlich Heidegger mit der Kritik des Mann und so weiter. Also, dass die Moderne den Menschen überfordert durch ihre Hervorbringungen, das war derartig, als Topos, derartig klar, diesen Schluss würde ich jetzt mal wagen, dass wahrscheinlich an dem Punkt Husserl gar nicht unbedingt so eine große Beweislast auf seinem Text gefühlt hat, sondern davon ausging, dass es eh klar ist. Ein Stichwort, das bei Jaspers auch eine große Rolle spielte, war der Punkt Beschleunigung. Also Lebensrhythmen, die durch, ich sag mal, maschinengetaktete Prozesse vorgegeben werden. Überhaupt das Thema Industrialisierung jetzt in der modernen Form, also Arbeitsplätze, Lebensumstände, Zeitrhythmen, das ist so ein zentraler Punkt. Die Uhr, die Rolle der Uhr beispielsweise, wäre so ein kleiner Baustein, in dem man das genau ausbuchstabieren kann. Die Zeitmessung wird zugleich zur zum Medium, in dem sich dann diese elaborierte Zeittechnologie, in die wir eingespannt sind, entwickelt. Und das kann man ja auch kulturgeschichtlich sehr gut nachvollziehen, wie die Zeitrhythmen immer engmaschiger werden, in denen sich das gemeinsame Leben irgendwie abspielt und andererseits aber auch die Anbindung des Individuums an eine Sollzeit, die es selber irgendwie einzuhalten hat, auch technisch immer perfekter realisiert. Also bewegliche Uhren, die ich bei mir trage, die am Körper hängen, die mir meine Zeit und meine Zeitknappheiten und so weiter individuell rückmelden. Solche Dinge, also das sind vielleicht so Mosaiksteine, wo man so eine moderne Kritik dann auch im Einzelnen dran festmachen kann. Und dann ist irgendwie klar, das hat was mit Physik zu tun. Also letztlich ist das die Spanne von der Astronomie, ja? Man blickt an den Himmel und hat eine Idee, wo im Tag man sich befindet, bis hin zur Armbanduhr, die vielleicht piept oder so, ja, also die mir meine individuelle Zeit in den Körper eigentlich einpflanzt. Das wäre so ein typischer Bogen, den man mit russischen Mitteln spannen könnte. Und das ist eben auch noch, das nehme ich auch nochmal auf, auch nochmal ein Punkt, den ich jetzt nicht sehr deutlich gemacht habe, der bei Husserl aber mitläuft. Er spricht von Wissenschaftsentwicklung, Naturwissenschaftsentwicklung, mathematisierte Naturwissenschaft. Er meint aber immer auch mit Technikentwicklung. Also die These, die dabei im Hinterkopf ist, die nicht unbestreitbar ist, ist die These, dass Technikentwicklung naturwissenschaftsgetrieben läuft. Sodass diese Präzisierungsschübe, die in der Naturwissenschaft gewissermaßen im Universalmaßstab stattfinden, sich dann ausmünzen in konkreten Technologien, die auch immer stärker, feiner, genauer diese Art von Formalsinn in die Welt einpflanzen. Kann man auch darüber streiten, ob das so ist. Man könnte auch eine Technikgeschichte erzählen, die anders funktioniert, die das Medium des Technischen viel stärker von der Ingenieurskunst her erzählt und gar nicht so stark diese Regel- und Gesetzesorientierung und Mathematisierung als Primäres sieht, sondern das eher so als eine unter vielen pragmatischen Optionen, die man nutzt, wenn man Technik entwickeln will. Aber das wäre dann schon eine andere Perspektive. Bei Husserl ist das eng aneinander gebunden. Er denkt Technik im Grunde als Folge von Naturwissenschaft. Insofern ist dieses Uhrenbeispiel sehr schön, weil das ja nun wirklich sehr physiknah ist.
Hat Husserl in seinem Werk, in diesem Spätwerk, auch dann die Entwicklung auf Quantenphysik zum Beispiel schon irgendwie mit drin? Oder ist seine Kritik an der Physik doch noch an der traditionellen Physik weitgehend orientiert?
Seine Diagnostik orientiert sich an der Entstehungsphase der Physik, das ist eigentlich auch das, was ihn interessiert, wie sich diese Abstraktionsstufen entwickeln und wie die eine die andere in sich aufhebt, ja, aber dann doch nochmal eine neue Qualität und eine neue Beschaffenheit von Wissenschaft als solche impliziert, aber er hat die moderne Physik vor Augen. Und das ist natürlich auch so ein Ding, das mitläuft, also das die Wissenschaft in der Krise ist, da ist natürlich die Grundlagenkrise der modernen Physik ganz entscheidender Baustein, der auch im Zeitgeist verankert ist. Also dass man weiß, es gibt das Problem dieser zwei Physiken, ja, die relativistische, die mit der anderen eigentlich nicht mehr wirklich rückgekoppelt ist, sondern die durch so eine Art Schiedsrichterentscheidung, Welle, Korpuskel, das ist eben beides eins, ja, die sozusagen irgendwie nebeneinander herbestehen und sagen, wir sind halt ein Fach. Aber von der inneren Beschaffenheit gibt es keine Brücke zwischen diesen beiden Physiken. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Baustein, auch warum das plausibel ist, dass Naturwissenschaft sich selbst in eine Krise hineinmanövriert, durch ihre Leistungsfähigkeit. Sofern sie vergisst, wie es alles kam. Genealogisch erzählt, haben die beiden Physiken ja dann wieder miteinander zu tun. Also wenn man das eine aus dem anderen ableitet, es gibt, auch dazu gibt es schon früh Untersuchungen, die mit vergleichbarer Optik arbeiten, also inwieweit dieses aufeinander irreduzibel sein der beiden Physiken und der dazugehörigen mathematischen Folien, wie weit man das sozusagen aus der Perspektive eines irgendwie nicht ganz ordentlichen Gewordenseins dieser beiden nochmal neu verstehen kann. Gibt es noch Fragen?
Können Sie andeuten, Sie werden später noch darauf zurückkommen, wo jetzt Heidegger speziell an Husserl angeknüpft hat?
Oh, das ist jetzt ein schwieriges Thema.
Also bei der Zeitlichkeit oder so bei anderen Begriffen?
Im Grunde bei dem neuen wirklichkeitswissenschaftlichen, also das ist jetzt ein bisschen meine Sprache, wirklichkeitswissenschaftlichen Pathos natürlich, das die Phänomenologie selber auch trägt. Zu sagen, vergessen wir ein Stück weit die bisherige Methodik, gehen wir ganz nochmal neu heran an Erfahrung und gewinnen wir das, was Welt ist, von daher noch einmal ganz neu. Und arbeiten dann auf dieser Grundlage nochmal neu aus, wie wir das verstehen können, was mit uns alles vertraut ist. Diese Methodik, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr distanzierte Perspektive, das ist auch der Heideggersche Ansatz. Und dieses Einsetzen bei Erfahrungsgegebenheiten, was immer das dann im Einzelnen genau heißt, auf diese Weise gewinnt Heidegger auch seinen eigenen Plausibilitätsraum. Also sowas wie eine neue Wissenschaft, die, oder eine neue Philosophie, die wirklich nochmal ganz neu ihre Evidenzen mit eigenen Mitteln produziert. Da in dieser Linie ist Heidegger auch Phänomenologe. Heidegger hat lang geschwankt, ob er nicht das, was er macht, doch auch Hermeneutik nennen soll. Das heißt, als verstehende Wissenschaft labeln soll, da hat er so etwas rumgeeiert und rumprobiert mit Überschriften, ist ja auch nie dann so endgültig zu einer Überschrift gekommen, weil also ja, er hat sich dann von Husserl abgewandt, kann man nicht sagen, also ist er abgerückt vom Husserlschen Unternehmen, weil es ihm nicht radikal genug war. Das ist der Grundgestus, mit dem Heidegger gegen Husserl dann auch ein Stück weit antritt, beziehungsweise von Husserl dann auch als einer wahrgenommen wird, der abdriftet, der nicht mehr Phänomenologie so solide, wie er das lehrt, betreibt, sondern irgendwie ins Spekulative und ins Extreme abdriftet. So kann man vielleicht das Verhältnis der beiden Ansätze zueinander, ohne jetzt allzu terminologisch zu werden, beschreiben. Und der späte Heidegger, also der nach seiner Zeit, der eine sogenannte Kehre dann vollzieht, wendet sich noch radikaler der Zeitlichkeitsthematik zu. Und das ist aus Husserls Sicht dann, also ich meine, Husserl hat es dann auch eigentlich so ja nicht mehr mitgekriegt, aber das wäre für ihn völlig abgespaced gewesen. Also da wäre sicherlich Husserls Geduld auch am Ende gewesen, das als Philosophie zu bezeichnen. Was Heidegger wiederum klar war, der Husserl dann so als, naja, eher Teil des Problems und nicht Teil der Lösung hingestellt hat. Insofern gabelt sich das schon relativ eindeutig. Weil ich eben so ein bisschen philosophie-soziologisch erläutert habe, kann ich das bezogen auf Heidegger ja auch tun. Es gibt also im deutschsprachigen Raum eine deutsche Gesellschaft für phänomenologische Forschung. Die heißt nicht Husserl-Gesellschaft, die heißt Deutsche Gesellschaft für Phänomenologische Forschung, nimmt das Stichwort Forschung, also dieses Arbeitsprogramm, diese Arbeitsphilosophie, die Husserl letztlich, also das ist eine Arbeitsphilosophie, die Phänomenologie, sie verändert sich ständig, aber man sieht auch, dass sie also darin besteht, unendlich viele Arbeitspakete aufzubauen, immer genauer zu werden und so weiter, die diese Arbeitsphilosophie sehr ernst nimmt und sie nicht an die Person Husserl, an das Werk Husserl knüpft allein, sondern das als Programm, das durch viele bearbeitet werden kann und eingelöst werden kann, artikuliert. Daneben gibt es eine deutsche Heidegger-Gesellschaft. Die arbeitet also oeuvrebezogen mit dem Fluchtpunkt Heidegger und hat nicht irgendwie so einen, ja, also Sachtitel oder so. Das beschreibt die Beziehung der beiden Felder ganz gut zusammen. Man hört immer mal wieder den Vorsitzenden der Deutschen Heidegger-Gesellschaft auch auf einer phänomenologischen Tagung, aber umgekehrt findet man keine Phänomenologen, also keine programmatischen Phänomenologen bei Tagungen der Heidegger-Gesellschaft. So stellt sich dieses etwas spezielle Verhältnis dar. Stimmt nicht ganz, es gibt auch manchmal Phänomenologen bei der Heidegger-Gesellschaft. Jedenfalls, es ist so ein bisschen asymmetrisch angelegt. Vielleicht noch ein Satz zum Schluss. Ich habe versucht, in der Vorlesung ein bisschen deutlich zu machen, den anderen Status dieses Textes. Das muss man jetzt zunächst mal einfach konstatieren. Das lehrt nicht sehr viel. Also Sie merken daran auch ein Stück weit, wie das Thema dieser Vorlesung philosophische Krisendiagnosen im 20. Jahrhundert dazu zwingt, ganz, ganz heterogene Dinge ins Auge zu fassen. In diesem Fall jetzt also die husserlschen Krisis. Manuskripte sind in ganz vieler Hinsicht, man kann alles mit allem vergleichen, aber sie sind erstmal sehr unvergleichbar oder sehr schwer vergleichbar mit so einem Phänomen wie der Untergang des Abendlandes. Ja? In ganz vieler Hinsicht, weil es ist, nicht nur weil es ein Fragment ist, sondern weil es Teil konsequent ausgearbeitetes Teil und nächster Schritt in einem philosophischen Oeuvre ist, sich mit von Zeitbezügen nicht völlig fernhält, aber die ganz anders organisiert, als das in diesem Popbuch von Spengler der Fall ist. Und die Frage, die ich am Anfang mal aufgeworfen habe, wie ist das eigentlich qualitativ einzuordnen, ja, Höhenkamm oder nicht Höhenkamm oder so, ist vielfach ja schwer zu sagen, aber was den husserlschen Text angeht, auch von der Rezeption her und so weiter, da muss man eindeutig sagen, also wenn es überhaupt einen Höhenkamm gibt im 20. Jahrhundert, also unstrittig zentrale, kanonische, philosophisch wichtige Texte, dann gehört die Krisisschrift dazu.
Lässt die sich denn auch lesen für jemanden, der das...
Ja, es ist aber spröde. Also Husserl ist spröde zu lesen. Bisschen wie Kant. Also da merkt man auch, er ist ja auch Kantianer von der Sozialisation, sehr lange Sätze. Er versucht, schmissig zu sein, aber es ist doch auch mühsam. Es gibt in dem Paket dieser Krisistexte den schon erwähnten Wien-Vortrag. Das ist ein Vortragsmanuskript. Das liest sich etwas besser, etwas anders, weil es ein Vortragsmanuskript ist. Also da merkt man, der Duktus ist etwas stärker auf Hörpublikum zugeschnitten. Das kommt einem beim Lesen durchaus entgegen. Ansonsten ist also gerade auch die mittleren und die Schlusspassagen dieses Krisis, des langen Krisismanuskripts, ist sehr steinig zu lesen. Ist sicherlich auch noch nicht genau die Endform, in der er es publiziert hätte. Sondern sehr stark auch erstmal Denken im Werden, Selbstverständigung, wo der Autor selber noch ringt, wirklich um Erstformulierungen von Überlegungen. Also das ist ein schönes Thema mal für ein Seminar. So ganz alleine lesen ist wahrscheinlich erstmal ermüdend. Und dann gibt man vermutlich auf. Das ist auch lässlich. Es gibt, ich muss mal gerade überlegen, wie das mit Sekundärliteratur ist. Oder richtig gute Kommentare oder so gibt es auch nicht. Also zur Sekundärliteratur würde ich auch nicht raten. Ich würde dann lieber sagen, gucken Sie mal, ob Sie so in so ein Seminar mal reinschauen, wo das gemacht wird und wo man da mit Geduld sich dran abarbeiten kann. Ist ein bisschen wie Kant lesen. Okay, dann danke für die Aufmerksamkeit und schönen Tag.